Und wir sehen auch in der Bibel, es gibt Parallelen zwischen dem christlichen Leben in der Nachfolge Jesu und dem Profifußball oder anders gesagt dem Leistungssport. Paulus benutzt mehrfach in seinen Briefen Bilder aus dem Leistungssport und überträgt diese auf unser Leben als Nachfolger Jesu. Wir lesen da zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, wo Paulus das Leben von uns Christen vergleicht mit einem Kampf oder mit einem Ausdauerlauf. Er sagt sogar Faustkampf in 1. Korinther 9. Und er ermutigt die Gläubigen, sich ein Beispiel an diesen Leistungssportlern der damaligen Zeit zu nehmen. Ein Beispiel für ihre Disziplin und Enthaltsamkeit. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 7, da schreibt er über sein eigenes Leben, ziemlich am Ende, aus der Gefangenschaft: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Also auch hier sehen wir, Paulus versteht sein eigenes Leben in der Nachfolge Jesu als guten Kampf und als Lauf, der erst abgeschlossen ist, wenn sein Herz aufhört zu schlagen, wenn sein irdisches Leben beendet ist. Und schon hier sehen wir also, das Bild, das Paulus hier macht, ist nicht, dass Christsein ein Sprint ist, wo es nur auf die ersten Meter ankommt, sondern dass es wirklich ein Ausdauerlauf ist, dass es gilt, dran zu bleiben, auszuharren und dass es auch anstrengend ist oder anstrengend sein kann. Und der Lauf ist wirklich erst vollendet, wenn unser Herz aufhört zu schlagen und wenn unser irdisches Leben vorbei ist. Und ich glaube, wenn wir das so hören, ist die entscheidende Frage eigentlich, wie kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens und wie laufen wir diesen Lauf? Und wie Matthias schon gesagt hat, der Predigttext, der wird uns da Hilfestellung geben. Ich lese aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Ihr könnt gerne in euren Bibeln auch mitlesen. Da heißt es in Gottes heiligem Wort: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Jetzt haben wir Gottes Wort gehört und ich würde gerne noch beten, dass der Herr wirklich zu unseren Herzen spricht. Himmlischer Vater, es ist so ein Riesenprivileg, dass du, der allmächtige Gott, dich uns offenbaren möchtest. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir bitten dich jetzt von ganzem Herzen, sprich du durch dein Wort. Wir möchten auf dich hören, Jesus. Amen. Genau die Frage, wie kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens? Wie laufen wir den Glaubenslauf? Unser Predigttext ergibt uns vier Antworten. Erstens, indem wir das Zeugnis der Heiligen Schrift im Bewusstsein haben. Zweitens, indem wir jede Last und die Sünde ablegen, die uns so leicht umstrickt. Drittens, indem wir mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und viertens, und das ist der wichtigste Punkt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber bevor wir uns jetzt diese vier Punkte genauer anschauen, würde ich gerne nochmal mit euch über den Kontext von dem Hebräerbrief nachdenken, weil es ganz wichtig ist. Es gibt ja Unstimmigkeit darüber, wer den verfasst hat. Der Verfasser, der hat es nicht in den Brief reingeschrieben, deswegen gibt es verschiedene Meinungen. Die Kirchenväter Clemens und Origenes zum Beispiel, die meinten, ja, das war wahrscheinlich Paulus, kann gut sein. Tertullian, der Kirchenvater, hat Barnabas vorgeschlagen. Einige Zeit später, Martin Luther meinte, oh, es könnte auch Apollos gewesen sein. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wer es war, aber eigentlich, ich bin der Überzeugung, es ist nicht entscheidend, weil sonst hätte Gott uns das auch offenbart. Viel wichtiger ist es, sich Gedanken darüber zu machen, an wen dieser Brief gerichtet ist. Und da sagt uns der Text einiges. Es waren Judenchristen, das bedeutet Juden, die zum christlichen Glauben gekommen sind, also Christen aus jüdischem Hintergrund, in der Diaspora, in der Zerstreuung. Das heißt, sie mussten schon in der Vergangenheit fliehen, weil sie um ihres Glaubens willen verfolgt wurden. Das lesen wir zum Beispiel in Hebräer 10. Und sie werden auch zur Zeit der Abfassung verfolgt. Das heißt, sie sind in einer Leihsituation. Es ist für sie eine Zeit voller Anfechtungen, voller Entmutigung. Und einige von ihnen sind leider Gottes auch im Glauben stagniert. Das sehen wir in Kapitel 5. Und manche haben sogar die Gemeindeversammlung vernachlässigt. Hebräer 10, 25. Also es ist wirklich eine sehr schwierige Situation, in der sich die Gläubigen befinden. Und der Verfasser, der schreibt seinen Brief genau in diese Situation hinein. Er möchte trotz der schwierigen Umstände die Gläubigen ermutigen, am Glauben an Jesus Christus festzuhalten, indem er zwei Dinge macht in dem ganzen Brief. Zum einen zeigt er ihnen die Größe und die Herrlichkeit von Jesus. Er malt ihnen die Größe und Herrlichkeit von Jesus vor Augen. Und zum anderen erinnert er die Gläubigen, die mitten im Leid sind, an die Segnungen in Christus. An die Segnungen, die sie haben, wenn sie Jesus als persönlichen Herrn und Retter angenommen haben. Und wir sehen das direkt am Anfang vom Brief. Ich würde euch gerne die ersten vier Verse vorlesen in Kapitel 1. Da sagt der Verfasser Folgendes über Jesus. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also was lernen wir hier in dem Text über Jesus? Zum einen, Jesus ist die entscheidende Offenbarung Gottes. Jesus ist noch mehr. Jesus ist der Sohn Gottes und als solcher Erbe von allem. Der Text sagt uns, dass Gott durch Jesus alles erschaffen hat. Das bedeutet, Jesus war von Anbeginn bei Gott dem Vater und er hat alles erschaffen durch Jesus. Und der Höhepunkt von dem Text, Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. In anderen Worten, Jesus ist Gott, Jesus ist eins mit dem Vater. Das hat Jesus selber gesagt, wenn wir an Johannes 10, Kapitel 10, Vers 30 denken, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und das ist so wichtig für uns, uns immer wieder daran zu erinnern, in einer Zeit, wo das komplett in Frage gestellt wird. Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und kommen wir zu den Segnungen in Christus, da sagt der Text uns auch was, und zwar, dass Jesus durch sein Erlösungswerk am Kreuz für jeden, der ihm vertraut, an ihn glaubt, Vergebung der Sünden ermöglicht. Und dass Jesus jetzt zur Rechten Gottes gegenwärtig sitzt und für uns eintritt. Und das impliziert zum einen natürlich seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Es impliziert den Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Und es ist ein unfassbar großer Trost, dass Jesus gegenwärtig für uns als ewiger hoher Priester eintritt. Und im weiteren Verlauf des Briefes, da erklärt der Verfasser, dass Jesus auch größer ist als die Engel, als Mose, als Aaron, generell als dieses levitische Priestertum aus dem Alten Testament. Warum? Weil Jesus der ewige hohe Priester ist. Weil Jesus durch sein ein für alle Mal Opfer am Kreuz von Golgatha den Preis bezahlt hat für unsere Schuld. Er hat ein für alle Mal unsere Schuld gesühnt, wenn wir ihm vertrauen. Er braucht kein Opfer mehr bringen. Er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Durch sein vergossenes Blut am Kreuz hat er den neuen Bund gebracht, der so viel besser ist als der alte Bund. Auch darauf geht dann der Verfasser später ein. Und insgesamt, diese Kernbotschaft ist wirklich, dass er angesichts dieser Segnungen in Christus die Gläubigen, die mitten im Leid stecken, aufrufen möchte, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und den Lauf zu vollenden. Und ich glaube, das ist ein guter Text für uns auch heute, oder? Wir werden zwar in Deutschland oder auch in der Schweiz jetzt noch nicht direkt körperlich verfolgt um unseres Glaubens willen, aber wir kennen auch Leid, oder? Zum einen merken wir, dass in der zunehmend gottlosen Gesellschaft der Druck auf uns Christen definitiv wächst. Aber wir kennen auch ganz persönliches Leid. Des Weiteren auch die Verführung zur Sünde. Wir leben in einer Zeit, die, ja, wie gesagt, mehr und mehr gottlos wird und die Anfechtungen nehmen zu. Und die Gefahr, Kompromisse auch mit der Gesellschaft einzugehen. Also von verschiedenen Seiten gibt es Herausforderungen für uns Christen heute. Und deswegen ist die Frage auch für uns heute aktuell, hochaktuell, wie kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens, wie vollenden wir unseren Lauf, weil das ist das Entscheidende. Das ist wirklich das Entscheidende. Das sollte unser höchstes Ziel sein im Leben, dass wir dem Herrn nachfolgen. Kommen wir zu den vier Punkten. Nummer 1, wie kämpfen wir den Kampf, das Zeugnis der Heiligen Schrift im Bewusstsein zu haben? Das ist ganz entscheidend. Wir haben gelesen in den ersten Worten in Vers 1, in Kapitel 12, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Das ist ein schönes Bild, das der Verfasser hier gebraucht. Das ist wie so eine Gedankenwolke, die man als Christ um sich hat. Und es ist ganz klar ein Rückbezug zu Kapitel 11. Also diese Glaubenshelden, da hat der Verfasser aus dem Alten Testament wirklich Stück für Stück das ausgeführt. Und es ist wirklich eine große Ermutigung, wenn man da zurückgeht in Kapitel 11. Also wenn ihr heute Nachmittag ein bisschen Zeit habt, kann ich euch da echt ermutigen, weil es wirklich erstaunlich ist. Und wir müssen immer wieder diese Glaubenszeugen um uns herum haben. Wir müssen uns erinnern, wer Gott ist und was Gott in der Vergangenheit schon getan hat. Und wo erfahren wir das? In der Schrift, in der Heiligen Schrift. Da lesen wir von einem Abraham, der Verheißung Gottes geglaubt hat, der sich als Fremdling auf Erden gesehen hat und der ein himmlisches Vaterland erwartet hat. Und dieser Abraham, der war sogar bereit, seinen Sohn Isaak auf einem Berg zu opfern. Warum war er bereit, den verheißenen Erben zu opfern? In Hebräer 11 lesen wir es, weil er Gott zugetraut hat, dass er aus den Toten auferwecken kann. Und ihr kennt die Begebenheit, im letzten Moment hat Gott ihn abgehalten, Gott hat gesehen, Abraham vertraut mir, der gehorcht mir. Und auf diesem Berg hat Gott für ein Opfer gesorgt, oder? Hat sich ein Lamm oder ein Widder im Busch verhangen und dann wurde nicht Isaak geopfert, sondern dieses Tier, das Gott bereitgestellt hat, dieses Opfertier. Und wisst ihr, das ist ein herrliches Bild auch auf Christus, weil die Ausleger sind sich eigentlich ziemlich einig, auf dem gleichen Berg, viele, viele Jahre später, hat Gott wirklich seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, geopfert für uns, um Vergebung der Schuld zu ermöglichen. Wir lesen ein bisschen weiter dann auch von Mose, auch sehr ermutigend, der hat es das Glauben vorgezogen, mit dem Volk Gottes zu leiden, anstatt den Genuss der Sünde in Ägypten, all den Reichtum zu haben. Er hat sich nicht für ein bequemes Leben entschieden, sondern er war bereit, mit dem Volk Gottes zu leiden. Es heißt in dem Text, in Vers 25, er hielt die Schmach des Christus für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Also auch hier sehen wir schon, Mose hat ein Stück weit schon was von der Schmach des Christus verstanden. Genauso wie Jesus selber sagt über Abraham, dass Abraham in Johannes 8 ist das, meine ich, dass Abraham schon den Tag Jesu gesehen hat und sich daran erfreut hat. Und wir lesen am Ende dann auch von Kapitel 11, es gab Gläubige im Alten Testament, die durften wirklich erstaunliche Wunder Gottes erleben. Zum Beispiel Elia. Aber der gleiche Elia, der wurde auch verfolgt und hat viel Leid erlebt. Und so erzählt der Verfasser ganz ehrlich, klar, man erlebt Wunder, wenn man dem Herrn nachfolgt, aber es kann auch sein, dass man wirklich in Leitsituationen kommt, weil, dass man um des Glaubens willen verfolgt wird. Aber was haben all diese Glaubenshelden als Gemeinsamkeit? Sie hatten ja schon ein sehr unterschiedliches Leben, haben viel unterschiedliche Sachen erlebt, aber sie haben sich alle als Fremdlinge auf Erden gesehen und sie haben alle ein himmlisches Vaterland gesucht. Das war das Gemeinsame, das sie hatten. Heute haben wir noch mehr so Glaubenszeugen. Unsere Wolke hat sich ein bisschen erweitert. Wir haben das Neue Testament, wir haben einen Paulus, einen Petrus, einen Stephanus. Die Liste könnte man eigentlich beliebig fortsetzen. Und diese Glaubenszeugnisse sollen uns im Hier und Jetzt als Nachfolger Jesu motivieren. Sie sollen uns als Beispiel dienen. Und es ist so wichtig, dass wir diese Zeugen wirklich bewusst um uns herum haben. Und ich denke, das ist jetzt auch die entscheidende Frage für dich und für mich heute Morgen. Wie präsent ist uns das Zeugnis der Heiligen Schrift? Nicht Sonntag im Gottesdienst, ich meine, da ist es sehr präsent, aber wie ist es unter der Woche? Weil ein Großteil des Glaubenslebens, ein Großteil unseres Glaubenskampfes, den wir leben, der spielt sich ja im Alltag ab und nicht Sonntag hier in der Gemeinde. Hier werden wir gestärkt, aber so entscheidend, wirklich diese persönliche, tägliche, lebendige Beziehung zum Herrn zu leben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie kämpfen wir den Kampf, wie vollenden wir den Lauf, indem wir jede Last und die Sünde ablegen, die uns so leicht umstrickt? Also von der Sache her eigentlich relativ einfach, zwei Dinge sollen wir ablegen. Einmal die Last und man könnte auch sagen Bürde, je nach Übersetzung. Und das kann grundsätzlich eigentlich ziemlich viel sein. Im Grunde ist es etwas, was den Glaubenslauf beschwert, was uns abhält, wirklich im Glauben voranzukommen, im Glauben zu wachsen. Wir müssen uns erinnern, die Adressaten des Briefes waren in einer krassen Leitsituation und ich kann mir vorstellen, für sie war so eine Last zum Beispiel Enttäuschung und auch Bitterkeit. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, diese Last. Ihr wisst, ich bin ja Fußballer und für uns ist so, ja, typisches Leid, immer Verletzungen oder wenn der Trainer ja, uns einfach nicht gut findet, man monatelang auf der Bank sitzt oder Tribüne sogar. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, aus meinem Glaubensleben, dass wenn ich das zu nah an mich ranlasse, wenn ich einfach enttäuscht bin, dass Gott das jetzt so geführt hat, dass ich jetzt halt sportlich, keine Ahnung, 4 Monate verletzt bin, wenn ich das wirklich in mich reinlasse, dann merke ich ganz konkret, dass das beschwert meinen Glaubenslauf. Das hindert meinen Glaubenswachstum, weil ich mich dann nur noch um mich selber drehe, ein bisschen im Selbstmitleid versinke. Und ich glaube, gerade in Leitsituationen kann das oft so sein. Ich denke, ihr kennt es alle aus eurem Leben. Wir haben ja alle, wir legen dem Herrn unser Leben hin, aber trotzdem haben wir alle gewisse Ziele, gewisse Erwartungen. Wir wollen was erreichen im Leben. Und wenn dann, ob es jetzt eine Krankheit ist oder ja, einfach eine schwierige Situation auf der Arbeit, was auch immer, wenn das auf einmal in unser Leben kommt, und da eine Enttäuschung da ist, da muss man wirklich aufpassen, dass es nicht sich in Bitterkeit verwandelt und es dann wirklich als Last unseren Glaubenslauf beschwert. Es kann auch Angst sein. Es gibt ja das Sprichwort, ne? Angst ist lähmend. Und das ist auch für uns Christen so, wenn wir ja, uns zu sehr sorgen um die Zukunft, um eine gewisse Situation, kann uns das auch in unserem Glaubenslauf wie lähmen. Generell kann eine Last auch einfach eine falsche Priorität sein. Es können Hobbys sein, die uns die Zeit rauben. Es können übertriebene berufliche Verpflichtungen sein, dass man sich zu sehr auf seine Karriere stürzt und dabei gar keine Zeit mehr hat, im Glauben voranzukommen, den Glaubenslauf zu kämpfen. Es kann sein, dass man sich zu viel Sorgen macht über materiellen Besitz, dass man Unfrieden hat über eine eine Situation in der Vergangenheit, im Grunde etwas, was uns wirklich die Energie raubt, diesen Glaubenslauf zu laufen. Und ich vertraue da wirklich auch dem Heiligen Geist, dass er jeden im Herzen zeigt, was es ist, weil es was sehr Persönliches und wir sind alle unterschiedlich. Aber ich denke, es ist mega wichtig, dass wir uns immer wieder die Frage stellen und selbst reflektieren, wie laufe ich eigentlich gerade meinen Glaubenslauf? Und gibt es Dinge in meinem Leben, die wie eine Last sind, die mich zurückhalten? Ich bin mir sicher, falls ihr mal einen Marathonlauf irgendwie im Fernsehen gesehen habt oder vielleicht sogar in der Stadt, keine Ahnung, ob es das gibt hier, die haben immer sehr enge Kleidung und die nehmen natürlich jetzt nicht irgendwie einen Rucksack mit, oder das wäre komisch. Wahrscheinlich die meisten von euch sind noch nie einen Marathon gelaufen, aber ich kann mir vorstellen, so wie Friedhelm, viele von euch wandern gerne hier in den Bergen und wenn man da jetzt so eine 2-3-Tages-Tour macht in die Berge, dann nimmt man ja auch nur das mit, was man wirklich braucht, oder? Jede unnötige Last lässt man lieber zu Hause. Und so ist es auch in unserem Glaubensleben. Es ist wichtig, dass wir Lasten in unserem Leben erkennen, wirklich ehrlich sind, die auch im Gebet zu Gott bringen. Und der Herr uns davon befreit, weil der Herr möchte, dass wir im Glauben voranschreiten. Die zweite Sache, die wir ablegen sollen, ist die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und als ich das gelesen habe, ich habe mir so die Frage gestellt, okay, was bedeutet das konkret? Das hört sich ja gut an, Sünde abzulegen, aber ich glaube, wir wissen alle aus dem persönlichen Alltag, das ist ja gar nicht so einfach, ne? Wie legen wir als Gläubige die Sünde ab? Der Verfasser schreibt hier an Gläubige und grundsätzlich gilt für Menschen, die Jesus als Herrn und Retter angenommen haben, dass unsere Sündenlast ja schon vergeben ist. Jesus hat uns von den Folgen der Sünde errettet und auch von der Macht der Sünde über unser Leben befreit. Das erklärt Paulus zum Beispiel in Römer 6 richtig, richtig gut. Das heißt, wir sind eigentlich als Christen keine Sklaven der Sünde mehr. Der Teufel möchte uns durch Versuchungen weiter zur Sünde verführen. Er möchte uns abhalten, im Glauben zu wachsen. Und aufgrund unserer alten Natur sind wir auch anfällig, drauf reinzufallen. Also was bedeutet es konkret, als Christ Sünden abzulegen? Sünden ablegen bedeutet tatsächlich täglich den alten Mensch, die alte Identität abzulegen und stattdessen sich der neuen Identität in Jesus bewusst zu machen. Paulus erklärt es in Epheser Kapitel 4, Kolosser Kapitel 3, ein bisschen einfach würde ich sagen. Er sagt im Endeffekt, ja, er muss eigentlich den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Wie wenn man morgens halt Pyjama aus und Kleidung für den Tag an. Es wäre schön, wenn es im Leben immer so einfach wäre, den alten Menschen auszulegen, den neuen Menschen auszuziehen, den neuen Menschen anzuziehen. Wir wissen aus Erfahrung, es ist nicht immer so einfach. Aber das geschieht ja zum einen bei der Bekehrung, ne, dass man wirklich seine alte Identität aufgibt. Ich glaube, der Matthias hat das auch so ein bisschen angesprochen am Anfang, ist wirklich so, alter Matthias gestorben, den gibt es nicht mehr. Ich bin durch Christus ein neuer Mensch geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Ne? Dass jeder, der zum Glauben an Christus kommt, der wird eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, hier ist es alles neu geworden. Und ich glaube, Sünde als Christ abzulegen, bedeutet, sich tagtäglich dieser neuen Identität in Jesus bewusst zu machen. Und das ist ein Kampf. Und deswegen schreibt Paulus oder auch hier im Hebräerbrief heißt es auch, ne? Der christliche Glaube, christliches Leben hat viele Segnungen, das ist auch ein Kampf. Aber wir müssen diesen Kampf nicht aus eigener Kraft kämpfen, sondern Gott möchte ihn für uns kämpfen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns die Kraft gibt, tagtäglich zu kämpfen. Und da kommen wir zum dritten Punkt, den der Verfasser nennt im Predigttext. Wir müssen mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Also der Glaubenslauf, der Glaubenskampf erfordert Ausdauer. Ich komme ja über meine Tätigkeit jetzt bei Fußball mit Vision auch immer wieder mal so ein bisschen in verschiedene christliche Settings so rein, christliche Gemeinden, Konferenzen und so. Und was mir gerade so bei moderneren christlichen Bewegungen auffällt, ist, dass dieser Punkt eigentlich ziemlich vernachlässigt wird. Also, dass man als Christ kämpfen muss, dass es anstrengend ist. Und ich denke, es gibt vielleicht viele Gründe. Eins ist vielleicht auch ein bisschen Bequemlichkeit. Es muss ja alles einfach sein im christlichen Leben. Ich denke manchmal, der Vorwand, der so kommt, ist ja, das hört sich ja voll nach Gesetzlichkeit an. Weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch schon mal gehört habt. Aus Angst davor, gesetzlich zu sein, werden dann so Aufforderungen an gläubige Christen so ein bisschen heruntergespielt oder nicht so berücksichtigt. Und die Folge ist fatal. Die Folge ist, dass wir nicht mehr kämpfen und oft auch dann nicht mehr so wirklich wachsen im Glauben und in der persönlichen Heiligung. Und ich glaube, das Problem liegt ein bisschen darin, dass man zwei Dinge verwechselt. Das eine ist geistliche Disziplin, die ist biblisch, da werden wir immer wieder aufgefordert, legt den alten Menschen ab, zieht den neuen Menschen an. Meistens ist es so der zweite Teil von den neutestamentlichen Briefen, wo es dann in die Aufforderung kommt, angesichts dessen, was Jesus schon getan hat. Geistliche Disziplin wird verwechselt mit Gesetzlichkeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch für uns selber eine klare Differenzierung haben. Geistliche Disziplin hat als Basis Errettung allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus. Und ausgehend davon möchten wir es aus Liebe und aus Dankbarkeit für das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, ein Leben führen, das ihn ehrt. Möchten wir im Glauben wachsen, möchten wir ihm alle Ehre bringen, möchten wir andere Menschen auf ihn aufmerksam machen. Und das ist komplett gottzentriert, geistliche Disziplin. Gesetzlichkeit hat eine falsche Basis. Die Basis ist, der Glaube allein reicht nicht aus. Ich muss selber noch Dinge tun, um vor Gott gerecht zu werden oder um mir vor Gott was zu verdienen. Und dann strebt man nach einem Gott wohlgefälligen Leben, um sich vor Gott etwas zu verdienen. Und das ist total menschzentriert. Und das ist natürlich nicht gut. Man wird allein aus Gnade durch den Glauben errettet, nicht durch eigene Werke, die man dazu tun muss. Aber es ist ganz wichtig festzuhalten, dass der biblische Aufruf im Neuen Testament nach geistlichem Kampf, nach geistlicher Disziplin nichts zu tun hat mit Gesetzlichkeit. Wir wissen ja aus dem persönlichen Leben, beruflich oder auch aus dem Leistungssport, es ist ganz klar, wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir investieren, oder? Dann müssen wir Zeit, Kraft investieren, dann brauchen wir eine gewisse Leidenschaft, um Dinge voranzubringen. Das ist uns vollkommen klar. Aber im Glaubensleben, da denken wir manchmal, ja, muss ja von alleine gehen, oder? Und es ist auch ein Spannungsfeld. Im Endeffekt ist alles Gnade. Auch im Glauben zu wachsen ist Gnade. Aber trotzdem werden wir immer wieder aufgefordert. Und ich würde uns ermutigen, dass wir uns auch von dem Predigttext da wirklich ins Leben sprechen lassen. Es ist ein Ausdauerlauf, das christliche Leben. Und es lohnt sich für geistliches Wachstum, um Jesus noch tiefer kennenzulernen, auch geistlichen Schweiß bereit sein zu opfern. Es darf auch mal anstrengend sein, das Wort Gottes zu studieren, neben all den anderen Verpflichtungen, die man ja auch im Alltag hat. Es darf auch mal anstrengend sein, ein Gebetsleben zu pflegen, auch mal zu beten, wenn man jetzt nicht gerade sich voll danach fühlt. Oder auch im Dienst. Man soll natürlich sich auch nicht irgendwie jetzt ins Burnout manövrieren, also braucht man schon auch ein gesundes Gleichgewicht. Aber ja, wirklich, ich frage mich das manchmal selber, Chris, was ist eigentlich das Wichtigste in deinem Leben? Was ist wirklich das Wichtigste in deinem Leben? Und ich denke, als Christ sagt man sehr schnell, ja, ich möchte mit meinem Leben Gott ehren. Und ich glaube, wenn das das Ziel ist, dann sollte man das auch im Alltag erkennen. Wie viel Zeit sind wir bereit, in die Beziehung zum Herrn zu investieren? Wie viel Zeit sind wir auch bereit, in andere Menschen zu investieren, mit dem Ziel, ihnen in Liebe zu dienen und ihnen auch Jesus vorzuleben? Und bei all dem ganz wichtig, nicht aus eigener Kraft versuchen, sondern durch die Kraft, die der Heilige Geist uns darreicht. Kommen wir zum letzten Punkt, zum vierten Punkt, wie wir unseren Glaubenslauf vollenden können und den Glaubenskampf kämpfen können. Das ist der wichtigste Punkt, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich würde nochmal die Verse 2 und 3 für euch lesen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wir lesen hier, Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und ich glaube, allein diese Aussage ist mega wichtig und mega ermutigend für unser christliches Leben in der Nachfolge. Jesus ist der Anfänger des Glaubens. Er hat uns den Glauben ins Herz geschenkt und er ist der Vollender unseres Glaubens. Es kommt nicht auf unsere Kraft an. Es ist nicht so, man wird aus Gnade errettet, aber muss jetzt ohne Gnade weiterlaufen bis ans Ziel, sondern es ist Gnade vom Startpunkt bis zum Ende. Der Herr hält uns. Und wir müssen nichts aus eigener Kraft tun. Und vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo du dich kraftlos fühlst, wo die Situation in deinem Leben, ja, wo du das Gefühl hast einfach, dass das gerade alles zu viel ist. Und du merkst auch so, wie vielleicht, ja, du einfach wenig Kraft hast, auch es irgendwie groß anderen Menschen zu dienen, dem Herrn zu dienen. Und dann möchte ich dir einfach ermutigen, halt am Herrn fest. Und er kann auch die Situation verstehen, in der du dich befindest. Und er ist derjenige, der dir neue Kraft schenken wird, der dir auch die Kraft schenken wird, auch mal in so Phasen durchzuhalten, standhaft auszuharren, um es biblisch auszudrücken. Und ich glaube, in dem, was wir hier von Jesus lesen, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, dass das auch ein großer Trost für uns sein kann. Wir haben es vorhin auch schon gehört. Wir haben zwar die Glaubenshelden im Alten Testament und teilweise auch im Neuen Testament, aber unser großes Glaubensvorbild, unser großer Held ist ja Jesus Christus, unser Herr. Und er war bereit, das größte Leid, das jemals gab, auf sich zu nehmen, aus Liebe zu uns. Er gab am Kreuz von Golgatha sein Leben. Und das eine, was schon unvorstellbar groß war, war natürlich die körperliche Leiden, die er für uns auf sich nahm. Aber das andere war auch die, wenn man das so sagen will, die geistlichen Leiden. Jesus war von Anbeginn beim Vater in der liebenden Gemeinschaft. Und er wurde aus Liebe zu uns Mensch, hat ein perfektes Leben gelebt und hat dann am Kreuz von Golgatha die Schuld der Menschheit getragen und hat diese Gottesferne erlebt in dieser Zeit. Und ich glaube, dieses geistliche Leid, das Jesus in diesem Moment auf sich genommen hat, ich denke, das können wir uns nicht ansatzweise vorstellen, aber das war das, warum Jesus auch im Garten von Gethsemane Blut geschwitzt hat. Ich glaube nicht, dass das wegen dem körperlichen Leid war, das vor ihm lag. Jesus wusste ganz genau, er wird den Zorn Gottes über die Schuld der Menschen auf sich nehmen. Und obwohl Jesus wusste, was auf ihn zukommt, ist er diesen Weg gegangen. Er hat gebetet, Vater, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Er hat die vor ihm liegende Freude gesehen. Er wusste ganz genau, wenn er dieses Erlösungswerk am Kreuz vollbringt, die Frucht daraus ist pure Freude. Er ermöglicht Vergebung unserer Schuld. Er bereitet für sich ein Volk, das in Ewigkeit beim Vater sein wird. Und das ist auch die vor uns liegende Freude. Ich glaube, gerade wenn wir in Leitsituationen sind, aber auch generell, es ist so wichtig, dass wir als Christen unsere Zukunft klar vor Augen haben, die uns Christus schenkt. Wir leiden hier auf dieser gefallenen Welt noch unter vielen Situationen. Zum einen natürlich den täglichen Kampf mit unserer eigenen Sünde. Der wird erst vorbei sein, wenn wir beim Herrn sind in der Herrlichkeit. Da wird es keine Sünde mehr geben. Da wird es kein Leid mehr geben. Da wird es keinen Krieg mehr geben. Keine Streitigkeiten. Da wird völlige Liebe herrschen und wir werden den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen und es wird keine Sonne mehr bedürfen, weil Gottes Herrlichkeit alles erstrahlen wird. Und auch das kann man sich jetzt nicht so eins zu eins vielleicht direkt vorstellen, aber die Bibel sagt uns, das wird herrlich sein. Und angesichts dessen, was uns Jesus schenkt, angesichts dessen, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen dürfen, dann können wir Leid und schwierige Situationen auch viel besser ertragen. Weil seien wir ehrlich, es gibt viel Leid auf dieser Welt und auch als immer wieder Christen kommen in großes Leid und ich glaube, die Lösung ist da nicht, dass man das Leid irgendwie kleinredet, weil es ist einfach real. Aber was wirklich helfen kann in so Zeiten, ist, wenn wir schauen, was uns Jesus schenkt, die Segnungen, die wir in Christus haben. Vielleicht leidest du unter einer chronischen Krankheit, die Aussichten sind sehr gering, dass das besser wird, ist die Hoffnung natürlich da, Gott kann Wunder tun, aber vielleicht erlebst du kein Wunder und du leidest seit 10, 20, 30 Jahren an dieser Krankheit und das ist herausfordernd, das schränkt dich ein im Alltag. Aber ich darf dir sagen, diese Krankheit ist endlich und in der Ewigkeit, da wird es keine Krankheit mehr geben, da wird es keinen Schmerz mehr geben, kein Leid mehr geben. Wir werden die Ewigkeit bei Jesus vollbringen. Vielleicht bist du auch heute hier. Du hast viel gehört von einem geistlichen Kampf. Du hast davon gehört, man soll als Christ in der Rennbahn laufen. Einen Faustkampf führen, wie Paulus auch sagt. Und du sagst, Christ, ganz ehrlich, also ich bin eigentlich jetzt noch nicht in der Laufbahn. Ich bin eher auf der Tribüne in der Zuschauerrolle. Ich würde dich von Herzen einladen, dass du diesen Glaubensschritt gehst, dass du weißt ganz genau, dass du schuldig bist vor Gott. Das wissen wir alle, wenn wir ehrlich sind. Der Herr hat uns ein Bewusstsein geschenkt, ein Gewissen. Und ich würde dich so einladen, Gott klagt dich nicht an. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Er hat seinen geliebten Sohn für dich gesandt, damit du durch ihn mit Gott versöhnt sein kannst. Ich würde uns alle ermutigen im Alltag, dass wir uns immer wieder erinnern, dass wir hinschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Ich bete zum Schluss. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese ermutigenden Verse, die du uns heute Morgen geschenkt hast. Danke, Herr, dass wir Leid in dieser Welt nicht wegdiskutieren müssen, aber dass wir wissen dürfen, dass du uns in deiner Hand hast, dass du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist. Und Herr, wir möchten beten, dass wir Tag für Tag auch im Alltag das vor Augen haben, Herr, dass wer du bist, wie herrlich du bist, Jesus, und was du für uns getan hast und dass unser größtes Ziel es ist, nicht irgendwie was in der Welt zu erreichen, sondern unser größtes Ziel ist, dass wir dich tiefer kennenlernen und dass wir eng mit dir leben, dass wir diesen Glaubenskampf Tag für Tag kämpfen, dass wir nicht der Sünde einfach nachgeben, ohne zu kämpfen. Herr, du möchtest uns verändern durch den Heiligen Geist. Du möchtest uns mehr und mehr zu Männern und Frauen nach deinem Herzen machen, die überwältigt sind von deiner Liebe, von deiner Gnade und die auch andere Menschen deine Botschaft weitergeben wollen. Und das beten wir, Herr, dass wir wirklich auch Menschen sind, die den Segen, den sie empfangen haben, auch weitergeben. Und angesichts dieser Aufgabe, Botschafter an Christi Stadt zu sein, sind wir oft vor dem Punkt, dass wir überfordert sind. Und das ist auch eine Aufgabe, die aus eigener Kraft überfordert ist, aber Du möchtest durch uns wirken und wir sind deine Werkzeuge. Bitte gebrauch uns zu deiner Ehre, Jesus. Amen.